Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken fahren per Hydrolift in einen unterirdischen Turm und stellen sich den unterschiedlichsten mutierten Haien sowie den eigenartigen Melodien im Unterwasser-Dungeon des widerhallenden Magiers. Dort müssen sie auch so manche Nadel auf grün drehen, Türen aufpfeifen und sich schlussendlich dem Fischer der Tiefe stellen.
Willkommen zu dieser Gruftschrecken-Folge, in der Moritz und ich ein Abenteuer besprechen, das mein Sohn als großer Fan der Tiefsee lieben würde. Wir sprechen über The Isle of the Plangent Mage. Dabei handelt es sich um ein Abenteuer von Don Stroud für Old School Essentials, das im Rahmen des Kickstarters von Advanced Old School Essentials realisiert und veröffentlicht wurde. Wir freuen uns also schon einmal auf Prägnanz und zu Moritz' Leidwesen wenig Vorlesetexte.
Ich hätte nicht darauf hingewiesen. Ich hätte extra nichts gesagt. Ich habe mir so groß hier aufgeschrieben, nichts gegen fehlende Vorlesetexte sagen. Und dann machst du sowas.
Das muss ich direkt zum Einstieg raushauen. Das Abenteuer ist natürlich bei Necrotic Gnome, dem Verlag des OSI-Machers Gavin Norman, erschienen und wurde im Jahr 2021 veröffentlicht. Es ist also ein relativ frisches Oldschool-Abenteuer. In der Einleitung zu diesem Abenteuer erfahren wir dann, dass es sich um ein Abenteuer für Charaktere der Stufen 3 bis 5 handelt, das uns ein Dorf, zu explorierende Höhlen, uralte Monumente, mutierte DörflerInnen, zwei Leuchttürme und den Unterwasserturm von, und der Name ist schwer auszusprechen, Ketus, wenn wir mal beim Lateinischen bleiben, Ketus dem Widerhallenden bietet.
Ich hatte mir vorgenommen, Cetus zu sagen, aber Ketus ist auch gut. Ich versuche, mich da anzupassen.
Cetus wäre die englische Variante wahrscheinlich. Und wie es sich für ein Oldschool-Abenteuer gehört, wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen und Begegnungen in diesem Abenteuer nicht ausbalanciert sind, sondern dass die Charaktere hier all ihre List und Tücke anwenden sollten, um zu überleben. Und ja, Moritz, was müssen sie denn alles überleben? Du kannst uns was zum Überblick dieses Abenteuers sagen und natürlich auch was zum Dorf.
Ja, und genau da kommen wir direkt zu dem ersten Punkt, wo ich mit diesem Buch etwas haderte. Denn ich habe mir vorgenommen, dass ich etwas zu diesem Adventure Overview erzählen möchte. Und zwar zu dem großen Überblick über das Abenteuer. Und diese OSI-Abenteuer, die sind ja wirklich immer extrem tight strukturiert. Man findet jede Information überhaupt ohne Probleme. Und hier in dem Fall bin ich ein bisschen gescheitert. Denn dieser Overview ist in kurze Abschnitte unterteilt, was ja immer schön ist, um das schnell überblicken zu können, aber die kurzen Abschnitte sind halt zu den handelnden Personen und dann zu den Locations und zu ein paar Monstern, die man da treffen kann. Und ich habe danach nicht den Adventure Overview. Ich muss das mal so ganz klar sagen. Das hat mir gefehlt. Da musste ich mich dann während des Abenteuers durchkämpfen und ich bin ja alt und geistig nicht mehr ganz so rege. Das war echt nicht einfach. Aber ich versuche mal zusammenzufassen. Also Ketus, Ketus verlor nämlich seine geliebte Frau Cassandra, die vom alten Leuchtturm herabstürzte. Das bewegte ihn dazu, einen Unterwasserturm zu errichten, was immer ein gutes Ziel ist. Und Cassandra spukt nun noch in diesem Leuchtturm und ist eigentlich lieb, wenn man nicht zu ihr böse ist. Ketus schwimmt in seiner Freizeit als Wal herum, aber jetzt ist das Problem, er wurde seit einem Monat nicht mehr gesehen. Das kann nicht gut sein. Und der Turm, in dem das meiste des Abenteuers spielt, ist in einer riesigen Säule errichtet, die sich an der Oberfläche dann als kleine Insel zeigt. Es gibt einen saucoolen Hydrolift, das möchte ich auch gar nicht übersetzen. Besser geht es nicht. Es gibt riesige magische Fenster hinaus in den Ozean und musikalisch zu öffnende Türen. Hört sich soweit sehr interessant an. Und am Boden der See, / am Boden des Turmes, wie ich am Ende erfahren durfte, liegt der, ich habe ihn mal als Nachtfischer übersetzt, der Nachtfischer, ein ozeanischer Geist aus verrotteten Meereslebewesen und weggeworfenem Fischereibedarf. Dieser hasst laute Geräusche, wird aber abgewehrt von hellem Licht, was sich als Vorteil erweisen könnte, und hasst die Menschheit abgrundtief. Das kann ja nie schaden, also lasst ihn besser nicht los. Dann gibt es als Element in diesem Abenteuer die wiederklingende Versammlung, eine Konstruktion riesiger Instrumente im Unterturm, und Cetus ist allerdings verschwunden, bevor er das Gerät anwerfen konnte. Daraus habe ich geschlussfolgert, vielleicht muss man das verwenden im Laufe des Abenteuers. Könnte sich anbieten, aber das steht da nicht so direkt drin. Dann gibt es die Strandung. Und zwar eine Schule gestrandeter Wale liegt sterbend am Strand. Einer der kleineren ist irgendwie auffällig. Ich möchte hier nicht mehr spoilern. Ich habe ja vorher schon mal was zu Walen gesagt. Die Dorfbewohner nutzen die Lage aus und nehmen sich von den Walen, was sie so eben brauchen können. Und die Charaktere könnten dabei helfen. Sie könnten aber natürlich auch versuchen, wenigstens die kleineren Wale ins Meer zurückzuschubsen, was eine edlere Tat wäre, als sich an dem Geschnetzel zu beteiligen. Schlussendlich gibt es dann klassisch, wie es sich gehört, eine Liste mit weshalb sollte sich die Gruppe zur Dunkelsandinsel begeben wollen? Und ich darf es dreimal raten, ja, sie könnten eine Schatzkarte finden. Habe ich schon mal in den letzten Jahren irgendwo gelesen. Sie könnten sich auf die Suche nach Cetus oder Ketus machen. Sie könnten versuchen, Cassandril zu retten. Oder sie könnten einfach nur gucken, was sind das neuerdings für eigenartige laute Geräusche da im Meer. Da ist doch was faul. Ja, also das ist erstmal so das von mir zusammengefasste, was fürchterlich verworren war. Aber da drin steht es noch fürchterlich verworrener. Also das ist jetzt schon die etwas zusammengefasste Version. Dann wird sehr kurz auf zwei Seiten die Stadt, ich nenne sie einfach knallhart Imbruch, beschrieben. Und das ist jetzt keine Übersetzung, die heißt wirklich Imbruck. Sie wird super kurz beschrieben. Die Dorfbewohner sind etwas merkwürdig. Ich bekomme so leichte Innsmouth Lovecraft Vibes, denn die haben alle so Fischteile an sich. Und dann gibt es eine coole Tabelle, was die antworten könnten, wenn man sie auf diese eigenartigen Elemente anspricht. Und die ist eigentlich ganz witzig. Also lasst euch überraschen, fragt die Leute einfach mal, hey, warum seht ihr so komisch aus hier? Da ist doch irgendwas faul. Ihr werdet schon eine vernünftige Antwort bekommen. Es gibt dann einen Laden, die rote Frau. Es gibt eine Schmiede, der zerbrochene Drachen. Da heißen alle völlig wahllos und überhaupt nicht so dazu passend. Die Kneipe, die wettergegerbte Meerjungfrau, die gefällt mir allerdings sehr gut. Den Kräuterladen, der Walskopf. Dann gibt es den verdrehten Anker. Dort lebt Callum, der Anführer der FischerInnen. Ich habe da so eine Art Gewerkschaft oder so, ich weiß es nicht. Und dann gibt es den Treffpunkt der Ältesten, der zersplitterte Krake. Außerdem klassisch noch zum Abschluss eine Gerüchtetabelle mit 12 Elementen. Und die fand ich tatsächlich nur bedingt hilfreich. Einige sind wirklich so, dass sie auf das Abenteuer einstimmen und einige sind völlig nichtssagend oder überhaupt nicht dazu passend. Oder halt so falsch, dass die Gruppe komplett in die Irre geleitet wird und auf völlig eigenartige Ideen kommt. An dieser Stelle, glaube ich, hätte ich sie bei diesem Abenteuer, was ich danach dann kennengelernt habe, nicht noch zusätzlich verwirren wollen. Das ist gemein und heimtückisch. Okay, also so viel zu dem Hintergrund und Imbruch.
Es gibt dann neben der Gerüchtetabelle noch weitere Tabellen zu Beginn dieses Buches.
Ja, Tabellen!
Oh ja, Tabellen. Und zum einen eine Tabelle, die einen Überblick über alle Schätze in diesem Abenteuer und deren Auffindungsort bietet. Und eine solche Schatztabelle finde ich immer unglaublich hilfreich, vor allem wenn man mit der Regel für Erfahrungspunkte für geborgenes Gold spielt. Denn hier wird dann auch der Gesamtwert aller Schätze angegeben, also ziemlich cool, super hilfreich. Es folgen dann zwei Tabellen für Zufallsbegegnungen bzw. Zufallsereignisse für die Wildnis und den Unterwasserturm, bei denen die Charaktere dann auf die für das Abenteuer eigens entwickelten Monster treffen können, wie zum Beispiel Algenzombies oder verkrustete Skelette. Die beiden Tabellen gefallen mir wirklich gut, denn sie vermitteln direkt ein Gefühl dafür, was das Thema dieses Abenteuers ist. Die letzte Tabelle ist allerdings meine Lieblingstabelle, denn hier kann man ozeanische Mutationen auswürfeln, die die Charaktere in Anführungsstrichen erwerben können, wenn sie durch die Transportbecken reisen und mit deren Wasser in Berührung kommen. Und unter diese Mutationen fallen neben den zu erwartenden Kiemen, Saugnapffinger, mit denen man Wände erklimmen kann, Nickhäutchen für die Augen, sodass man nicht mehr geblendet werden kann, oder Walspeck, der einen vor der Kälte schützt. Da sind einige interessante Ideen dabei, die auf jeden Fall für eine Menge Spaß am Spieltisch sorgen dürften, glaube ich. Also eine coole Mutationstabelle. Es macht also Sinn, in diese Becken reinzuhüpfen.
Das ist schön, dass wir uns hier schon völlig uneinig sind. Hast du noch Tabellen oder kann ich weitermachen?
Nein, du kannst gerne weitermachen.
Denn ich fand diese Mutationstabellen zu krass in den Charakter eingreifen. Da sind meine DSA-gestellten SpielerInnen nicht so für. Denn in der Tat, es gibt zwei, glaube ich, von diesen Transportbecken, wo man sich durch die Gegend transportieren kann. Und ich komme jetzt direkt zu einem. Deswegen hätte ich da an der Stelle angesprochen, dass ich die Mutationen ein bisschen krass finde. Und ich weiß nicht, ob ich das im Spiel so verwenden wollen würde, wenn es eine Kampagne ist. Wenn dann auf einmal mein Charakter 50 Pfund Walspeck an den Hüften klemmen hat, was ich eigentlich gar nicht wollte, weiß ich nicht, ob ich da ein großer Fan von bin. Ich will ja aus der Wirklichkeit entfliehen. Das ist ja, das Ziel ist ja Eskapismus. Auf jeden Fall wollte ich euch ein bisschen was erzählen zu der, ja, da ist so eine Bucht, also eine Küstenlinie der Insel, wo 5 Höhlen drin sind, in denen passieren Dinge. Eine Höhle beispielsweise ist ein solches Transportbecken, da kann ich reintauchen, dann komme ich ins Innere dieses Turms, aber ich bekomme eventuell so eine Mutation. Dann gibt es eine absolut klassische Höhle, wo ein Riesenoktopus lebt. Was auch sonst. Also,
yes,
das muss so sein. Dann gibt es ein Nest von Aaskriechern. Aaskriecher sind immer cool und es sind 2 Stück. Das ist schon heftig, weil die ja dann ein ganzes Bündel von Angriffen haben, die jeweils lähmen können. Das kann schon eine Gruppe arg schwächen. Wobei natürlich das Ding immer bei Aaskriechern ist, die müssen alle lähmen, dann ist die Gruppe halt erledigt. Aber solange noch irgendwie 1 oder 2 Kämpfer am Start sind, die dann die Aaskriecher fertig machen können, ist das kein Problem, denn die fügen ja keinen richtig krassen Schaden zu, die lähmen ja nur. Dann gibt es eine Leiche in einer anderen Bucht, wo eine Karte zu finden ist mit einem X drauf. Die ist tatsächlich nützlich. Und dann gibt es eine, wo eine Walgötzenstatue steht mit Opfergaben davor. Auch bei den Opfergaben, wenn man da mal drin kramt, falls man sich mit dem Walgott anlegen möchte, ist das gar nicht schlecht, da findet sich ganz bestimmt etwas. Okay, lass uns in den Turm hineinstürmen. Oder nee, zumindest erstmal auf die Insel gehen. Also, was ist sonst los?
Wir gehen erstmal auf die Insel, auf der die Charaktere so einiges erleben können. Im Prinzip gibt es hier einen Mini-Hexcrawl, in Anführungsstrichen, es ist natürlich kein richtiger Hexcrawl, aber bei dem man ein paar spektakuläre, aber auch ein paar weniger spektakuläre Dinge entdecken kann. Es gibt einen Monolithen, der den Kampf der Tritonen gegen die tiefen Wesen zeigt. Einen ordentlichen Piratenschatz, der natürlich durch eine Falle gesichert ist. Es gibt einen Meeroger, der aus dem Wasser schießt und die Charaktere attackiert. Und einige mutierte Dorfteenager, mit denen die Charaktere plaudern und so einiges an Gerüchten und Informationen erfahren können. Und gerade diese Gruppe an Teenagern, die mutiert sind, hat mir gut gefallen. Am interessantesten dürften aber die beiden Leuchttürme für die Charaktere sein, in denen sie 2 spannende Begegnungen machen dürften. Im Korallenleuchtturm können sie nämlich auf das scheinende Licht treffen, eine abgefahrene, tentakelige Tiefseekreatur, die von Ketos dem Magier beschworen wurde und den Charakteren durchaus freundlich gegenübersteht, wenn sie sie mit Nahrung versorgen. Gleichzeitig steht sie als guter Gegenpol zu dem späteren Endgegner, den du ja schon erwähnt hast, dieses Abenteuers und hält so die ozeanische Balance. Im zweiten Leuchtturm können die Charaktere auf den harfespielenden Geist von Ketos Frau treffen.
Oh.
Ja. Die sich darüber wundert, dass ihr Gatte sie schon länger nicht mehr besucht hat, was auch eine gewisse Tragik hat. Und hier können die Charaktere vielleicht schon einmal eine Idee dafür bekommen, dass Musik eine zentrale Rolle im Abenteuer einnehmen könnte. Und schließlich gibt es auf der Insel noch den Eingang in den Unterwasserturm, von dem uns Moritz jetzt die ersten beiden Ebenen vorstellen wird.
Jawohl. Wir haben diesen super Lift und insgesamt 8 Ebenen. Die Ebenen haben meistens so 6 bis 8 Räume und sind so ein bisschen in sich thematisch abgeschlossen, was ja immer eine gute Idee ist. Das könnte man auch schlechter machen. Das erste Level fängt allerdings ein bisschen unspektakulär an, aber wir müssen ja noch Luft nach oben haben. Es gibt 7 Räume, der Liftraum ist öde, das Quartier der Belegschaft ist langweilig, die Küche ist nicht so prall. Der Kontrollraum, da dachte ich, wow, da ist ein Rad, was ich drehen kann, da sind Röhren, da ist alles Mögliche. Und wenn ich das Rad drehe, dann höre ich irgendwo Wasser rauschen und die Nadel an einem Anzeiger geht in den grünen Bereich. Sau gut. Aber da werden wir nochmal später zukommen. Dann gibt es das Studierzimmer von Ketos und da können die Charaktere dann einen Geräuschschlüssel finden, mit dem man dann diverse Noten, Töne oder was auch immer spielen muss, um Türen zu öffnen. Ich habe an dich eine Frage. Ich habe 2 Informationen gesucht. Das ist eine davon, die ich nicht gefunden habe. Gibt es irgendwo eine Information, welche Note man wo spielen muss oder müssen die immer auf gut Glück irgendwo pfeifen? Erzähl mal kurz, bitte.
Nee, es wird kurz angemerkt bei den Türen, welche Note die Tür öffnet.
Ja, aber die finden nicht irgendwo einen Zettel, um da reinzugehen, pfeife das hier.
Das stimmt, ja.
Ja, aber dann ist das doch Kokolores. Dann hast du im Abenteuer die Gruppe, dann sagen die, wir spielen jetzt ein A. Es passiert nichts. Wir spielen jetzt das. Nein. Das ist doch Quark. Das ist eine geile Idee, aber da muss doch dann irgendwie ein Rätsel oder so mit zusammenhängen. Der trottelige Magier Ketus hat sich das irgendwie notiert in seiner Kursiv-Super-Sonderschrift und das muss ein Rätsel werden. Aber doch nicht einfach an jeder Tür, wo man hinkommt, raten, was man jetzt da auf dem Superschlüssel flöten muss. Das ist Kokolores. Aber die Idee an sich natürlich ist wunderschön. Und das ist wieder sowas, was ich als Spielleitung wahrscheinlich nicht besonders großartig hinkriegen würde. Aber wenn ihr das gut könnt, wird das ein cooles Stilelement in diesem Dungeon sein, der ihn völlig unvergesslich machen wird. Dann gibt es eine Spruchrolle mit dem Spruch Wasseratmung, den man definitiv gut brauchen kann. Das Schicke ist, dass es nicht zu lesen ist, es sei denn, man kippt Salzwasser drüber, dann erst wird dieser Spruch sichtbar. Finde ich sehr cool. Und dann gibt es eine kryptische Nachricht auf einem Zettel im Mülleimer. Da lohnt es sich endlich mal, den Mülleimer zu durchwühlen, wie so ein kleiner Sherlock Holmes. Das finde ich allein, dafür lohnt sich das. Und dann ist da eine kryptische Nachricht drin, die tatsächlich an anderer Stelle ein bisschen weiterhilft. Wir haben ein Schlafzimmer, da ist ein versteckter Schutzring in der Klamottenkommode. Auch da, ich habe schon eine Million Mal Klamottenkommoden durchwühlt und nie irgendwas Vernünftiges gefunden. Da muss was sein. Jeder versteckt da irgendeinen Unsinn. Danke, Autor, gut gemacht. Und dann gibt es sein Indiana Jones-mäßig beschütztes Spruchbuch von Ketus auf einem Tischchen. Da muss ich gucken, dass ich da keine fürchterliche Falle auslöse. Denn wir alle wissen ja, dass ZauberInnen auf ihre Spruchbücher ganz besonders gut aufpassen. Denn wenn sie weg sind, haben sie ein Problem. Danach gibt es noch einen Raum. Ich glaube, 10 Musikkistchen in einem Regal stehen. Und die machen nette Musik. Aber es passiert tatsächlich etwas sehr Unerfreuliches, wenn sie einfach so aus dem Regal genommen werden. Auch das ist eine Sache, die ich nicht spoilern werde, aber es ist etwas sehr, sehr Fantasievolles und später im Rollenspiel schön Darstellbares. Gehen wir doch mit dem Hydrolift zu Ebene 2 runter. Da haben wir wieder 6 Räume, ein Liftraum, okay, ist langweilig, ein Kontrollraum, wo ich am Eisenrad drehen kann und dann höre ich Wasser rauschen und eine Nadel wird grün. Also geht in den grünen Bereich. Dann kann ich ein Holzrad drehen. Dann hört ihr Wasser rauschen. Ihr habt es nicht gedacht. Und die Nadel geht in den grünen Bereich. Und ich höre Xylophonklänge irgendwo aus der Wand. Cool. Dann gibt es einen Hammerhai-Wesen-Raum. Da ist ein Hammerhai-Wesen, das irgendwie ein Hammerhai mit Krabbenscheren und Krabbenbeinen ist. Und im schlimmsten Fall nicht besonders gut auf die Gruppe zu sprechen. Dann gibt es, was ich ziemlich großartig finde, die linke und die rechte Lunge, die halt benachbarte Räume sind. Und die kann man zerstören. Sollte man vielleicht nicht tun, denn ihr könnt euch vermuten, was ohne Lunge los ist in diesem kompletten Turmbereich. Das ist echt eine coole Idee, eine schöne Sache. So ein bisschen auch wieder der lebende Dungeon, aber anders ausgedacht. Sehr cool. Dann gibt es den, ich habe ihn mal genannt, den sich drehenden Surround-Sound-Raum. Da ist eine Kontrollkonsole mit einem roten, einem blauen, einem weißen Hebel. Die haben jeweils 3 Einstellungen und ein schwarzes Pedal. Und jetzt kann ich diese Hebel umstellen und dann auf das schwarze Pedal treten. Und dann passiert irgendwas. Und diese Plattform, auf der die Konsole und ich stehe, dreht sich halt ganz fürchterlich schnell im Kreis. Es kommt abgefahrene Musik. Und irgendein magischer Effekt, der auf der Tabelle abzulesen ist, passiert. Finde ich großartig. Ein herrlicher Kokolores. Die Frage ist, warum sollte Ketus so ein Ding in seinem Turm haben? Diese Frage stelle ich mir bei 97% aller Sachen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber es ist spektakulär gut. Alle Gruppen, die ich kenne, würden da rumprobieren wie die Wilden und würden durch den Raum geschleudert werden. Da würde ich mir, glaube ich, wirklich noch als Gag irgendwelche abgefahrenen Musiken irgendwo suchen vorher, die ich ihnen dann um die Ohren haue. Sehr schöner Raum. Ja, und bisher eine tolle Mischung aus Langeweile und abgefahrenem Kram. Was ist auf den Ebenen 3 und 4 los?
Ja, da ist noch einiges los. Ich hake noch einmal an einer Stelle ein. Du hast ja gerade gesagt, die können da ganz viel herumexperimentieren, die SpielerInnen oder die Charaktere. Und das gilt auch für ganz viele weitere Räume dieses Dungeons. Da werden wir sicherlich im Fazit nochmal drauf zurückkommen. Und die Frage, warum Ketus so komische Räume hat, die sich mit Geräuschen auseinandersetzen oder mit Musik auseinandersetzen, hat sicherlich was mit dem Gesamträtsel dieses Unterwasser-Dungeons zu tun. Das spoilern wir mal noch nicht und heben es mal auf für die letzte Ebene. Aber in Ebene 3 gibt es natürlich wieder den Hydrolift und einen Kontrollraum.
Oh, kann man da Räder drehen?
Oh ja, indem die Charaktere dann hoffentlich dafür sorgen, dass die Nadel auf grün gestellt wird. Und auch hier gibt es wieder ein paar Hinweise auf die Funktionsweise und das Gesamträtsel dieses Unterwasser-Dungeons. Es gibt dann noch eine natürliche Höhle mit Seegras-Zombies und ein paar wenige weniger spannende Räume. Aber mir gefällt zum Beispiel, dass Cassandrals Hafenzimmer dabei ist, in dem die Charaktere jede Menge verschiedene Hafen entdecken und plündern können. Also ein Traum für alle BadInnen in der Gruppe. Aber es gibt in diesem Zimmer auch einen versteckten Schatz, den ich sehr cool finde. Und zwar handelt es sich dabei um eine magische Stimmgabel, die man gegen eine feste Oberfläche schlagen kann, um sie zum Vibrieren zu bringen, um dann 1-3 Runden lang feste Objekte durchschreiten zu können. Und das stelle ich mir fantastisch vor, wenn der Charakter mit einem perfekten Ton durch die Wand vibriert. Das ist einfach eine sehr coole Idee. Ich finde diese Vorstellung einfach fantastisch. Es gibt dann noch einen Raum, in dem die Charaktere vor einem Observationsfenster in den Ozean an einer Maschine des Magiers 7 verschiedene Knöpfe drücken können, die dafür sorgen, dass sich bestimmte Fische versammeln oder komisch verhalten. Im schlechtesten Fall bricht ein weißer Hai durch das Glas und versucht, die Charaktere aufzufressen. Und ja, sowas ist immer cool, wenn die SpielerInnen an solchen Maschinen herumexperimentieren können und wir wissen, alle Knöpfe werden gedrückt. In Ebene 4 gibt es natürlich wieder den Hydrolift und den Kontrollraum. Das kennen wir ja bereits. Es gibt aber auch ein Studio zur Lehmbearbeitung. So viel zu den Hobbys des Magiers, in dem man weitere Hinweise finden und auf 5 Teppichhai-Spawns treffen kann. Also auch wieder Hai-Monster. Und es gibt die Luzifuge, was irgendein Wortspiel sein muss, denn es gibt einen gleichnamigen Dämon in der christlichen Mythologie, deren Tür sich dann nur mit dem Ton D öffnet und in deren Inneren man diverse versteckte Schriftrollen und Metallzylinder finden kann, die Geräusche vorwärts und rückwärts abspielen. Also wieder etwas zum Herumexperimentieren und ein Ort, den eine Magierin später nutzen kann, um die Wirkung von Zaubersprüchen zu verändern. Also etwas, was man vielleicht auch langfristig nutzen könnte. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den Hydrolift in Level 5 und 6.
Hydrolift-Geräusch. Level 5 hat wieder 6 Räume. Oder eigentlich ist es nur einer davon spannend. Wir haben wieder den Kontrollraum natürlich. Wir haben diesmal ein Rad aus Eisen, ein Rad so aus geflochtenem Draht. Wir sollten die Nädeln grün machen. Und diesmal gibt es Streichermusik. Dann der coole Raum, da ist ein gläserner Balkon etwas außerhalb des Turms, über den ein langer, dünner Draht verläuft und ein langer, dünner, gespannter Draht, möchte ich sagen. Auf dem Boden liegen Zettel, wieder mit eigenartigen Informationen, die aber ein bisschen zusammengesetzt werden könnten. Und Achtung, passt mir mit dem Draht auf. Das wird nicht gut enden, vermutlich, wenn ihr da nicht das Richtige macht. Aber auch da wird jede Gruppe irgendwie Dring machen und diesen Draht zum Schwingen bringen wollen. Level 6, wir fahren wieder runter. Dies ist ein ziemlich großes Level und hat ein paar schöne Räume. Und zwar den Schallfusionsraum. Allerdings ist er defekt. Hier sind 7 Kristalle, die vibrieren und unangenehme Schallwellen schwingen in diesem Raum. Diese ganze Geschichte, also dieses Schwingen, kann klassisch konventionell abgeschaltet werden, indem ich irgendwo an der passenden Stelle draufhaue. Aber bis dahin besteht jede Runde die Möglichkeit einer Mutation. Und gute Nacht. Zack, ist die komplette Abenteurer-Innengruppe mit irgendeinem Kram versaut. Und keiner hat mehr Bock, die in einem ganz normalen Abenteuer zu spielen. Danach kannst du nur noch Abenteuer aus diesem Stall spielen. Außerdem befindet sich hier ein Alpha-Hai-Mutant mit Beinen und Tentakeln. Der hat sogar diesmal seine eigene Illustration und wir wissen genau, wie er mutiert ist. Ich glaube, da hatte irgendjemand wirklich einen Hai- und Mutationsfetisch, der ausgelebt werden musste. Wir haben eine Waffenkammer, die ist nicht besonders spektakulär, aber es gibt 3 sehr coole Gegenstände, die auch illustriert sind, nämlich einen abgefahrenen Helm, eine super coole Rüstung und einen Dreizack natürlich. Womit sonst sollte man auch unter Wasser kämpfen? Dann gibt es wieder den klassischen Kontrollraum. Es gibt einen überfluteten Tunnel mit Skeletten, wo man auch an einigen Elementen rumbasteln kann oder aber auch vielleicht besser die Finger weglassen. Es ist sowieso ein Abenteuer, wo Vorsicht nicht bestraft wird meistens. Und dann gibt es einen Perlenraum. Da drin sind 30 Riesenaustern. Alleine diese sind schon gefährlich, denn sie schnappen gerne mal zu. Aber damit das nicht zu langweilig wird, gibt es dazwischen noch so eine Art Riesensandwurm, der plötzlich auftaucht und nach den Charakteren schnappt. Ja, viel Spaß beim Austernknacken, denn in 50% sind Perlen, die jeweils 150 Goldmünzen kosten. Also das lohnt sich da auf Austernjagd zu gehen, wenn man es mit seiner Ethik vereinbaren kann, arme Muscheln zu ermorden, um an sein kleines rundes Ding zu kommen. Aber Insgesamt war die Ebene 6 bisher für mich fast die stärkste. Und es ist wirklich so, von der Tendenz her wird es je tiefer, desto besser. Das ist ja tatsächlich schon mal ein gutes Zeichen, dass man da eine gewisse Progression finden kann. Okay, wir können wieder mit dem Hydrolift fahren in Level 7.
Ja, und da geht's direkt mit Perlen weiter. Denn wir wagen uns jetzt in die letzten beiden Ebenen dieses Dungeons und hier können die Charaktere einen Raum mit magischen Perlen finden, wenn sie denn die mit Elektrizität versehene Tür durchschreiten können. In dem Raum gibt es dann einen oktopusförmigen Brunnen, der auch zu Beginn des Abenteuers als Illustration auftaucht. Und in diesem Brunnen liegen 4 Perlen, die alle unterschiedliche Auswirkungen haben. Die pinke Perle fliegt dem Charakter hinterher und wirkt den Zauberschild. Die blaue Perle kann man einpflanzen und so einen Busch mit heilenden Beeren wachsen lassen. Die rote Perle kann man in den Mund legen und so mit Lebewesen des Meeres sprechen. Und die gelbe Perle erlaubt es, ein Riesenseepferdchen herbeizurufen. Auch das sind wieder coole Schätze, mit denen man sicherlich auch ein bisschen herumexperimentieren kann, um herauszufinden, was sie denn alles so verursachen. Dann gibt es den Kommunikationsraum in dieser Ebene. Und hier können die Charaktere richtig in die Tasten hauen, denn es gibt ganz Phantom der Oper mäßig eine Orgel, die man spielen kann. Und dann die unterschiedlichen Musikstücke, die man in diesem Raum finden kann, vertonen kann. Und alle haben natürlich unterschiedliche Effekte. Das reicht von der Ankunft des Nighttrawlers, wie hast du ihn genannt, den Nachtfischer.
Jawohl.
Also dem Endgegner oder einer besonderen Fischmenschenart bis hin zum Auge der Tiefe, einem abgefahrenen Tiefseewesen mit Krebsscheren und einem riesigen Auge oder im schlimmsten Fall zu einer Invasion der Sahuagin, also dieser Fischmenschen, die dann die ganze Welt versuchen zu überrennen. Man sollte sich also gut überlegen, ob und wenn ja, was man auf dieser Orgel spielt. Dieser Raum gefällt mir aber trotzdem richtig gut. Das hat was Cthulhu-eskes, was Mysteriöses und verstärkt meine Thalassophobie. Die letzte Ebene sollte im Idealfall kein Problem für die Charaktere darstellen, denn wenn sie alle Räder gedreht und alle Nadeln in den grünen Bereich gebracht haben, dann sorgt diese schlauchartige letzte Ebene dafür, dass hier wunderbare Musik erklingt und so den Nachtfischer, für den ich übrigens keine so schöne Übersetzung finden konnte wie du, vertreibt. Aber nicht nur das, denn die Musik wird lauter und lauter und die Charaktere müssen dem Turm entfliehen und dann erhebt sich aus dem Ozean eine legendäre versunkene Landmasse. Und das fand ich saucool. Das wird hier nur in einem kurzen Satz erwähnt, aber darin schlummert natürlich ein ganz neues Abenteuer für die Charaktere, das man natürlich auch erst einmal vorbereiten muss. Aber da gibt es bestimmt genug coole Dungeons und Abenteuer, die man hier einfach einbinden kann. Der Nachtfischer, der übrigens echt fies aussieht, dürfte auch als Gegner recht fies sein, denn er kann die Charaktere harponieren oder sie mit einem Kotzkegel angreifen. Aber immerhin hasst er laute Musik und kann dadurch geschwächt werden. Also es wäre besser, wenn die Charaktere alle Nadeln auf grün drehen und so dafür sorgen, dass A, der Nachtfischer verjagt und B, die uralte Landmasse sich aus dem Meer erheben kann. Ja, und dann haben sie hoffentlich dieses Abenteuer überlebt und gelöst. Und wir können über das Layout und die Illustration sprechen.
Ich kann aber noch sagen, dass ich die Idee cool finde mit der Landmasse, denn da kannst du natürlich als Verlag auch direkt das nächste Abenteuer platzieren. Also
ja.
Dann, du hast ja jetzt Stufen 3 bis 5, da machst du eins für Stufen 4 bis 7 direkt hinterher. Saugut, genauso gehört sich das. Ich hoffe, das werden wir noch sehen. Hatte ich notiert, dass ich mit dem Layout beginnen darf? Das ist ja ein Träumchen.
Wenn du möchtest, kannst du das gerne machen, ja.
Denn es ist OSI, es ist zweispaltig fertig. Es ist alles aufgeräumt. Es ist nichts, was ich so nicht erwarten würde bei den OSI-Sachen der letzten 5 Jahre. Es sind wieder jeweils die passenden Kartenausschnitte an der richtigen Stelle, dass ich einen Überblick über das jeweilige Unterlevel habe. Das passt alles perfekt. Mich haben 2 Sachen genervt. Zum einen...
Komm, sag es.
Nein! Du kennst mich kein bisschen. Das ist zum einen, dass diese Illustration mit dem Brunnen direkt zu Beginn ist und nicht an der Stelle, wo sie im Abenteuer ist. Das ist Quatsch, die ist verschenkt. Dann hätte ich lieber einen Platzhalter oder nochmal die Cover-Illu in Schwarz-Weiß klassisch an den Anfang gemacht, wie sich das gehört. Das ist komisch. Ich habe gedacht, was soll denn das an dieser Stelle? Das ist Unsinn. Also das ist eine Minisache, die mich gestört hat. Die andere Sache, die mich unfassbar gestört hat, ist, da sind vorne und hinten 2 leere Seiten und da steht drauf, diese Seite ist absichtlich leer gelassen. Was soll der Schwachsinn? Entweder mache ich noch 2 große Illustrationen rein oder ich nehme die 2 anderen großen Illustrationen, die einseitig sind, raus, sodass ich wieder auf eine durch 4 teilbare Zahl komme. Wahrscheinlich haben sie gedacht, wir machen nicht den Scheiß, den alle immer machen und schreiben oben drüber für Notizen oder sowas. Aber da drauf zu schreiben, diese Seite ist absichtlich leer, es ist Quatsch. Ihr wollt mich doch verarschen. verarschen. Mach da was drauf. Bezahl noch irgendeine Illustratorin, dass da noch zwei Zeichnungen dazu kommen. Was soll der Schwachsinn? So, und das war's von mir an Negativem zum Layout.
Dann sage ich noch was Positives. Du hast ja gerade schon gesagt, das Layout ist OSI-typisch, sehr aufgeräumt, zweispaltig und kurz und knapp. Ja, ich weiß, ich sag's für dich, dir fehlen die Vorlesetexte. Ich finde, das ist allerdings perfekt für den Spieltisch geeignet, zumal wir ja auch immer diese kleinen Kartenausschnitte haben, die bei der Orientierung und bei den nummerierten Räumen, ja, nummerierte Räume.
Ja, die sind nummeriert, nicht schlecht.
Das muss man jetzt neuerdings hervorheben.
Ja, da muss man sich schon drüber freuen.
Ja, also sie werden auf jeden Fall die Orientierung erleichtern. Die Illustration von Dave Hoskins finde ich alle richtig cool. Die sind sehr knallig in der Farbgebung, teilweise sehr weird. Gerade die Darstellung der beiden Tiefseekreaturen, aber auch sonst finde ich die wirklich überzeugend. Optisch sprechen mich die Illustrationen sehr an, kommen sehr comichaft daher. Ich finde die richtig stark. Ist bestimmt auch Geschmackssache, ob man diesen Stil mag. Ich fand die super. Da hast du noch gar nicht so viel zu gesagt zu den Illustrationen, Moritz.
Das stimmt, das stimmt. Ich habe die tatsächlich mir nochmal extra genauer angesehen und ich finde, gerade die beiden Tiefseekreaturen haben mich mehr verstört, als dass ich Spaß dran hatte. Die sind ganzseitig und haben dann schwarze oder dunkle Hintergründe. Das ist komisch, okay? Danke, es ist Tiefsee, ja. Aber diese Kreaturen fand ich merkwürdig. Der hat es sich nicht nehmen lassen, jede Menge unterschiedlicher mutierte Haie zu zeichnen. Also das Problem scheint nicht nur beim Autoren zu bestehen, auch der Zeichner. Oder der hat einfach gesagt, mal mir 10 mutierte Haie, sofort. Naja, wir haben auf jeden Fall jede Menge mutierte Haie. Die einzelnen finde ich nicht ganz so stark, aber es gibt 2 Kampfszenen. Und zwar einmal kämpfen ein Kämpfer mit einem Morgenstern und eine rot gekleidete Magierin gegen 2 dieser Mutantenwesen, die auch wieder beide völlig unterschiedlich sind, aber von den Elementen her gleich. Also das heißt, diese Mutationen können die gleichen Teile besitzen, aber können doch völlig anders sein. Die Kampfszenen sind dynamisch und gefallen mir wirklich gut. Und ich habe eben beim letzten Durchblättern erst festgestellt, auf den Beispielszenen mit Menschen sind immer die beiden gleichen. Das heißt, dann kann man sich so ein bisschen an die gewöhnen und hat diese ikonischen Charaktere in großen Anführungszeichen. Ein Träumchen, aber ja, ich habe mich in der Tat mit den Illus am Anfang schwer getan ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum, gerade die Personen sind so leicht Errol Otosik. Wahrscheinlich waren mir die Farben zu knallig, zu eigenartig, wobei das ja bei Otos auch ist. Aber da sind die mehr so eerie, mehr so gruselig, krass, übertrieben. Und hier sind die halt einfach ziemlich plakativ, so rot und blau und grün, so als Massen. Aber mittlerweile gefallen sie mir gut. Ich wollte die eigentlich mal ursprünglich als Kritikpunkt nennen, aber das kann ich nicht aufrechterhalten. Die sind okay.
Ich hoffe, dein Fazit fällt auch positiv aus. Ich fange mal an, um es kurz und knapp zu sagen, mir gefällt das Abenteuer. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für ein modernes Oldschool-Abenteuer, in dem es jede Menge zu entdecken, herauszufinden und zu experimentieren gibt. Das gesamte Thema von Meer und Musik wird komplett durchgezogen, fast schon wie in so einem DCC-Abenteuer, wenn auch nicht ganz so abgedreht. Und ich glaube, dass man mit diesem Abenteuer eine Menge Spaß am Spieltisch haben kann und auch über das Abenteuer hinaus. Denn wenn man dann den versunkenen Kontinent aus dem Meer aufsteigen lässt, epischer geht's ja eigentlich schon gar nicht mehr, wenn das Ende dieses Abenteuers ist. Von daher, ich finde es richtig cool. Ich kann da nicht mehr zu sagen.
Bei mir geht es ein bisschen wie mit den Illustrationen. Ich war am Anfang etwas unterwältigt, aber das hat mir dann mehr und mehr Spaß gemacht. Die Ideen sind wirklich schön. Es ist unfassbar viel kreativer Unsinn drin. Es ist schön zu sehen, wie viele Elemente dann später ineinander greifen und dann doch zusammengehören und zu coolen Effekten führen. Es gibt schön viele zufällig bestimmte Dinge. Das einzige Ding ist halt echt, wenn ich eine halbwegs normale Standard-Fantasy-Kampagne leite, würde ich das da nicht mittendrin einbauen, denn das wirft mir alles aus der Spur. Dann sind auf einmal die Charaktere ganz merkwürdig und stehen plötzlich vor einem fremden Kontinent. Das klappt natürlich schwer, aber wenn ich eine Kampagne habe, wo das so reinpasst und du sagst schon zu Recht so, es muss ein bisschen DCC-ig sein, dann passt das, dann ist das ein super Abenteuer. Oder als One-Shot ist es natürlich eine klassische Sache. Ich würde dem wahrscheinlich so 3 Abende zu 3 Stunden geben oder so. Das müsste ganz gut hinhauen. Sehr, sehr stabiles Ding. Und ja, es ist für mich gewachsen mit der Zeit von einem kleinen Pflänzchen auf Ebene 1 zu einem ordentlichen Baum auf Ebene 8. Also wir haben uns dann noch angefreundet nach anfänglichen Problemchen.
Ich hatte jetzt schon darauf gehofft, dass du die Metapher benutzt, dass alle deine Nadeln auf grün gedreht wurden.
Na, ich würde sagen, zwei Nadeln müssen noch gedreht werden, aber wir sind schon nah dran.
Sehr gut. Und mit diesen gedrehten Nadeln verabschieden wir uns für heute und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken, unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.